Institut für KI und demokratische Transformation. 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 Institut für KI und demokratische Transformation.
Ja, hallo und guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Sebastian Sutro und ich begrüße euch und Sie herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung im IFKI. Wir leben in unschönen Zeiten. Francis Fukuyamas Ende der Geschichte kam nicht. Keine stabile, liberale Weltdemokratie als Abschluss der Jahrhunderte voller Kriege und Katastrophen und natürlich auch nichts Besseres. Die Nachkriegsordnung oder genauer die Zeit nach 1989 scheint Stück für Stück in sich zusammenzufallen. Von Antonio Gramsci stammt die Idee eines Interregnums, einer ungewissen Zwischenphase. Er hat sie 1926 im faschistischen Italien in seine Gefängnishefte notiert. Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, es ist die Zeit der Monster. Dieses Gramsci zugeschriebene Zitat erlebt aktuell in Büchern, Podcasts oder Instagram-Posts eine neue Konjunktur. Der Wortlaut ist aber, wie der Guardian kürzlich berichtete, wohl in einer leicht verfälschten Version von Slavoj Žižek, ob bewusst oder unbewusst, popularisiert worden. Was Gramsci tatsächlich schrieb, war weniger plakativ, aber aus meiner Sicht treffender. Zitat: Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann. In diesem Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen. Also Krise und keine Monster. Das passt auf unsere Gegenwart der Polykrise menschlichen Ursprungs. In den derzeitigen Umwälzungen haben Rechte und Rechtsradikale wieder Aufwind. Nicht nur in den USA, wo sich das einst liberale Silicon Valley mit seiner Counterculture-Vergangenheit der Magerwelt andient, sondern auch in Europa, wo antidemokratische bis offen faschistische Parteien in Parlamente und Regierungen drängen. Was hat das nun mit künstlicher Intelligenz zu tun? Ist sie auch eine Krankheitserscheinung unserer Zeit? Ist sie ein Katalysator einer sterbenden oder Geburtshelfer einer neuen, düsteren Welt? Zahlt sie ein auf reale oder konstruierte Ängste, die die Rechten ausnutzen? Bringt nicht nur die Angst vor den Fremden, sondern auch die Angst vor KI, die Rechten an die Macht? Unser heutiger Referent kann und wird all diese Fragen beantworten. Rainer Mühlhoff ist Philosoph und Mathematiker und Professor für Ethik der künstlichen Intelligenz an der Universität Osnabrück. Er war in Berlin mit dem Weizenbaum-Institut assoziiert und ist es noch mit dem Einstein Center Digital Future. Im Wintersemester 2025/26 war er Gastwissenschaftler am Oxford Internet Institute der University of Oxford. Sein aktuelles Forschungsprojekt trägt den Titel KI und Demokratie, Rechtsstaat, Teilhabe, Nachhaltigkeit und wird vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert. Zuletzt erschien von ihm 2025 bei Reclam das Büchlein Künstliche Intelligenz und der neue Faschismus, um das es heute gehen soll. Erst Anfang der Woche wurde das Werk von der Friedrich-Ebert-Stiftung als das politische Buch 2026 ausgezeichnet. Nun genug der Vorrede, ich wünsche euch und uns wie immer Erkenntnisgewinn und übergebe an Rainer Mühlhoff.
Ja, vielen Dank. Danke fürs zahlreiche Kommen, für die super nette Einladung. Wir wissen ja alle, in welchen Zeiten wir leben seit, weiß ich nicht wie lange, mindestens ja seit 1,5 Jahren, wo Donald Trump wieder da ist. Es wird relativ offen mittlerweile davon gesprochen, dass das eine historische Krise oder vielleicht auch ein Schaden für die US-Demokratie von historischem Ausmaß ist, der hier gerade entstehen könnte. Genau da möchte ich hinkommen. Das Buch, um das es gehen soll, die Idee dazu ist am 8. November 2024 entstanden, also wirklich am Tag nach der Wahl, Wiederwahl von Donald Trump. Die Idee insbesondere aus dieser, diese Nachrichtenmeldung, dass Elon Musk die Wahlnacht bei Trump in Mar-a-Lago verbringen würde. Das fand ich irgendwie so romantisch, dass ich mir dachte, daraus müsste man, aus dieser Verbindung zwischen Tech, wofür steht da die Tech-Industrie, gerade auch in solchen Personen wie Elon Musk, und wofür steht die Politik von Donald Trump und was daraus wird, aus dieser Verbindung müsste man, die muss man jetzt dringend thematisieren, und man muss sie auch als Faschismus thematisieren. Das war die Idee. Das mag drastisch und reißerisch klingen. Ich habe das auch am Anfang erstmal gegenüber dem Verlag verteidigt. Da gab es ein bisschen Diskussion, ob man das jetzt unbedingt in den Titel tun muss. Ist ja in Deutschland auch ein scham- und schuldbelastetes Wort. Das Programm war relativ klar. Wir dürfen Faschismus nicht in die Vergangenheit lokalisieren und dann dort ist es abgeschlossen, sondern Faschismus kann es halt auch wiedergeben. Die Vergangenheit hat kein Privileg auf Faschismus, und Faschismus ist eine Sache, die man auch bereit sein muss, wieder zu erkennen, falls sie wieder kommt. Und deswegen war mit Teil dieses Projektes halt auch diese, naja, problematische Vokabel so ein bisschen aus der Idee herauszureißen. Ein Faschismus, das muss dann immer so aussehen wie bei den Nazis. Ja, also viele warten darauf so, ja, also solange das jetzt noch nicht so aussieht wie bei den Nazis, solange wir noch keine Massenmobs auf den Straßen oder Ermordungen auf der Straße von marginalisierten Bevölkerungsgruppen oder Linken oder so sehen oder Deportationen oder Konzentrationslager, solange reden wir noch nicht von einem Faschismus. Das ist sehr problematisch, weil man Faschismus ja auch verstehen kann als eine bestimmte erstmal Ideologie. Die kann man ja auch haben, wenn sie noch nicht Realität ist, in Form eines konsolidierten Herrschaftssystems. Aber vor allem auch, weil Faschismus sehr viel auch mit einer politischen Haltung zu tun hat. Also letztlich eine Frage von Autoritarismus, auch der Charakterdispositionen und des eigenen Verhältnisses zu so etwas wie Rechtsstaat und Demokratie, Gewaltfreiheit, gewaltfreier eben politischer Meinungsfindung, Kritik, deliberative Debatte. All das ist ja mit unter Faschismus gefasst, und solche Merkmale von Faschismus oder faschistoidem Charakterdispositionen oder politischen Handlungsweisen oder Haltungen sehen wir sehr wohl bei einigen der Akteure, die da gerade im Spiel sind. Deswegen stelle ich das jetzt hier auch einmal noch kurz voran. Also es ist halt immer schwierig, jetzt hier so über Faschismus zu reden, ohne es so richtig zu definieren. Das Problem ist, wenn man es jetzt definieren wollte, dann erstens muss man einem jahrzehntelangen Forschungsstand gerecht werden, der sich natürlich systematisch in den Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften, in der Psychologie und so weiter mit Faschismus beschäftigt hat. Das ist sehr schwer in der Kürze eines solchen Abends, wo man eigentlich über KI auch reden möchte. Und zweitens haben natürlich Definitionen immer das Problem, dass sie eine Sache auf etwas festnageln. Und wenn die Sache dann aber plötzlich mutiert oder so ein bisschen anders aussieht oder shiftet, dann ist man nicht so leicht bereit, das Neue darunter zu fassen. Das ist auch immer ein Nachteil von Definitionen. Deswegen will ich jetzt hier sagen, was ich unter Faschismus verstehe, ohne dass es eine abgeschlossene Definition sein muss. Sondern es sind eher die analytischen Schwerpunkte, die man, glaube ich, gerade setzen sollte, um zu erkennen, dass wir faschistische Tendenzen haben zwischen USA und auch in Deutschland. Also insbesondere ist das nicht die These, dass wir in einem Faschismus leben. Ja? Faschistische Tendenzen sind erstmal Kräfte, die dahin wirken wollen. Darüber möchte ich hier reden. Und ich gehe dann oder operiere damit so drei irgendwie charakteristischen Merkmalen. Das eine ist halt, dass faschistische Kräfte auf einer radikalen Gewaltbejahung als politisches Mittel, als legitimes politisches Mittel beruhen. Also Faschismus ist eine Politikform, die mit Gewalt Politik macht, die auch sagt, Gewalt zum Beispiel auch in Form des Rechts des Stärkeren oder in Form von natürlichen Hierarchien sei legitim, sei natürlich, sei selbstverständlich, und deswegen nutzt man das auch als politisches Mittel. Es ist eine Gewalt, die sehr stark auch so eine Spektakelkomponente hat. Das wird ja seit dem Faschismus, deutschen, italienischen Faschismus des 20. Jahrhunderts immer wieder studiert, dass faschistische Gewalt oder Gewalt, politische Gewalt im Faschismus nicht nur einem instrumentellen Zweck dient, sondern vor allem auch irgendwie so eine Art kollektive Aggressionsabfuhr. Also das muss, und da, deshalb wird Gewalt spektakularisiert. Also heute sieht man das sehr gut, wie zum Beispiel so ICE-Raids in den USA dann live gebroadcastet werden und auf Instagram, also zu so Social-Media-fähigen Material aufbereitet werden, wie man Menschen, die dort ohne rechtsstaatliches Verfahren und sehr gewaltvoll deportiert werden, sogar noch schmäht von öffentlicher Seite. Denken Sie an diese KI-generierten Ghibli-Style-Comics von deportierten Menschen, die dann vom Weißen Haus geteilt werden. Also eine richtige Diffamierungsstrategie. Es ist so eine Gewalt als kollektive Aggressionsabfuhr, als etwas, wo man sich kollektiv dran ergötzt und natürlich sich auch kollektiv gegen Feindbilder aufwiegelt. Feindbilder zu konstruieren, ist ganz wesentlich für faschistische Ideologie. Und die aktuellen Feindbildkonstruktionen sind insbesondere migrantisierte Menschen. Das sieht man sehr gut. Ein zweiter Aspekt und ganz wesentlich für faschistische Politik ist, dass es eine Politik ist, die gegen Demokratie und Rechtsstaat angeht. Das ist deshalb wichtig und das ist vielleicht auch einfach die zentrale Botschaft, die ich mit dem Buch, aber auch mit solchen Vorträgen, die ich relativ viele aktuell halte, verbinde, dass man einfach in unserer Gesellschaft klarer vermitteln muss, dass es zwei ganz unterschiedliche Frontlinien gibt. Das eine ist so, bist du eher konservativ oder eher progressiv im Sinne so des parteipolitischen Spektrums. Das muss es alles geben, diese Position in einer Demokratie. Und da befinden wir uns dann, und da hat dann eine Demokratie eine lebhafte Debattenkultur. Das andere ist aber die Frontlinie, ob man für oder gegen den Rechtsstaat oder für oder gegen die Demokratie ist. Und faschistische Kräfte, die sind nicht einfach nur noch ein bisschen weiter rechts oder sowas in der Art, sondern die sind gegen dieses System im Ganzen. Und das ist eine ganz andere Unterscheidungslinie. Und wenn man über sowas wie die AfD beispielsweise spricht, dann muss man sehen, dass man mitunter diese Partei nicht einfach noch ein bisschen weiter rechts einzuordnen hat, sondern auf der anderen Seite dieser Unterscheidungslinie, nämlich der Unterscheidung zwischen freiheitlich-demokratische Grundordnung oder nicht freiheitlich-demokratische Grundordnung, also Rechtsstaats- und Demokratiekonformität oder eben nicht. Und das ist hier entscheidend. Faschistische Politik möchte den Rechtsstaat zersetzen, also lange gewachsene Strukturen wie Gewaltenteilung, Grundrechte, Gleichheit vor dem Gesetz und so weiter sollen abgeschafft werden. Das sieht man in den USA ja auch wieder, Versuche in die Richtung unternommen werden und auch diese Strukturen teilweise erodieren. Es werden die Institutionen geschmäht, insbesondere auch die Judikative. Ist sehr charakteristisch auch so eine Herrschaft durch Ungewissheit und Terror. Also das wird auch von manchen FaschismustheoretikerInnen immer betont, dass man im Faschismus nie weiß, ob man sicher auf der Seite derer ist, die verschont bleiben, weil jeder ständig damit rechnen muss, irgendwann selber ins Fadenkreuz zu geraten. Also es ist auch noch so eine Komponente davon, also so eine Willkürkomponente. So, und das dritte Merkmal, und soweit war das eigentlich ein Referat dessen, was man in der Faschismustheorie sehr etabliert vorfindet. Ein Aspekt, den ich in dieser Studie so ein bisschen stärker gemacht habe, ist das Verhältnis von Faschismus zu Technologie. Der Faschismus in der Vergangenheit wie in der Gegenwart hat ein relativ spezielles Verhältnis zu Technologie. Einmal eines der Verherrlichung und so weiter, da hat zum Beispiel Umberto Eco sehr viel drüber geschrieben. Aber zweitens eines, und das ist zumindest mir aus meiner Schulbildung, die aus den 90er Jahren kommt, weniger bekannt, eben auch ein knallhart instrumentalisierendes Verhältnis zu Technologie. Ich würde sagen, es ist sogar ein Charakteristikum von Faschismus, dass er modernste Technologie knallhart als Machtinstrument einsetzt, also als ein Instrument, um seine politischen Ziele zu erreichen. Bevor ich Ihnen diesen Punkt kurz erläutere, mache ich mal direkt aufs nächste Slide, weil das ist nämlich jetzt schon der Einstieg in den ersten Teil dieses Vortrags. Der hat zwei Teile, einen kurzen und einen langen. Und diesen dritten Punkt erläutere ich jetzt in diesem kurzen ersten Teil. Ich will dem noch kurz vorausschieben, dass es auch so ein bisschen hier darum geht, dass man ja sagen könnte, die Verwendung von KI-Technologie für faschistische Politik ist von rein instrumenteller Natur. Also KI-Technologie eignet sich aus irgendwelchen Gründen besonders gut für Faschisten oder FaschistInnen, um ihre politischen Ziele damit zu erreichen. Und deshalb ist da so eine Verbindung. Die These dieses Vortrags und dieser ganzen Studie ist, da ist mehr dahinter. Es ist eine nicht nur opportunistische Verbindung, sondern da gibt es gemeinsame ideologische Wurzeln zwischen KI, was auch immer das ist, und Faschismus, die sehr weit auch Jahrzehnte zurückreichen. Das heißt, dass diese Verbindung, die wir da gerade zwischen Alt-Right und Tech-Industrie sehen, nicht nur Opportunismus ist, nicht nur mehr Profit machen und sich dadurch in so eine taktische Nähe zur Macht oder so begeben, sondern da steckt mehr dahinter. Und das ist ein bisschen die Botschaft dieses Vortrags, die dann im zweiten Teil kommt. Das heißt, wenn wir uns noch einmal auf das Instrumentelle konzentrieren und uns fragen, warum eignet sich eigentlich KI gut für faschistische Zwecke, dann lohnt sich dieser Blick in die Geschichte, der zumindest für mich auch einer der ausschlaggebenden Gründe war, dieses Buch zu schreiben, weil ich nämlich auch im Herbst 2024 das erste Mal ausführlich diese Studie von Edwin Black gelesen habe. Ich weiß nicht, wer die kennt, aber Das wurde Anfang der 2000er geschrieben und ich habe das deswegen zum Beispiel auch nicht in der Schule gelernt. Aber die Nazis, die haben seit kurz nach der Machtergreifung bis zum Ende des Regimes eine sehr enge Kooperation mit IBM unterhalten, also mit dem Computerhersteller, ne, von dem, der hier jetzt nicht mehr, die Marke wurde irgendwann verkauft, aber ne, von dem wir heute noch Computer haben. Und zwar wollte Hitler schon wenige Wochen nach der Machtergreifung einen Zensus durchführen in Deutschland, der so detailliert sein sollte, dass man damit insbesondere auch die Abstammung und religiöse Zugehörigkeit der Menschen erfassen konnte. Und er wollte mal in dem damals, glaube ich, 42 Millionen einwohnerstarken Bundesland Preußen anfangen und wollte diesen Zensus auch noch sehr schnell. Der musste irgendwie innerhalb von 4 oder so Monaten gemacht werden und preußische Statistik Beamte, also es gab damals ja schon Statistikwesen, ganze Behörden, die haben gesagt, so, das dauert Jahre. Also die Idee bei diesem Zensus war, von Haustür zu Haustür zu gehen, also N gleich all. Ja, also alle sollten befragt werden, nicht eine Stichprobe, wie man das heute macht, sondern wirklich alle sollten befragt werden. Und dann hat sich IBM durchaus in der Person von Watson selber angeboten, das mit Lochkartentechnologie in den geforderten 4 Monaten machen zu können. Lochkarten sind ja so ein analoges Speichermedium. Die Älteren unter Ihnen werden das noch kennen, weil sie selber damit gearbeitet haben, weil das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auch zu einem Industriestandort in Deutschland und Europa. Das ist im Grunde halt so ein Speichermedium. Da legt man dann für jede Person eine Lochkarte an, die hat so ein paar Spalten, weiß ich nicht, 86 Spalten. Und da konnte man dann so die Attribute reinstanzen. Da wurde dann so, wer sind deine Eltern, was hast du studiert oder was für eine Ausbildung hast du, was für einen Beruf hast du, bist du in der Partei, Religionszugehörigkeit der Eltern, so, und dann so 86 Attribute. Hitler wollte so viele Daten erfassen über die Menschen, dass IBM war damals schon Marktführer für diese Sache in den USA. Das war in den USA schon ein Industriestandard. IBM hat dann extra noch ein größeres Lochkartenformat herstellen müssen, weil die Nazis so viele Daten haben wollten, dass sie auf die Standard-Lochkartengröße nicht draufpassten. Das hat IBM aber bereitwillig gemacht und auch immer vorauslaufend dem Nazi-Regime neue technische Möglichkeiten vorgeschlagen, die IBM entwickeln könnte für die Zwecke der Nazis. Also das kann man in diesem 500 Seiten dicken Buch hier alles sehr genau nachlesen, mit sehr viel Material belegen. Warum war das interessant, Lochkarten? Was kann man damit machen? Das ist ja im Grunde ist das eine frühe Massendatenverarbeitungstechnologie. Also sie haben dann über jeden Bürger und jede Bürgerin eine Lochkarte mit diesen eingestanzten Attributen. Und warum man das wollte, ist, weil man damit automatisiert Datenbankabfragen machen kann, insbesondere Sortierungen. Also wenn Sie zum Beispiel aus dem 42 Millionen Lochkarten dicken Stapel aus Preußen wissen möchten, wer ist in zweiter Linie, in zweiten Grad jüdischer Abstammung und hat gleichzeitig Maschinenbau studiert, dann konnten sie genau solche Kombinatoriken von Attributen automatisiert mit Tabuliermaschinen, also die Karten aus dem Stapel raussortieren, die diese Kombination von Attributen erfüllten. Und auf genau diese Weise haben die Nazis unter anderem den Deportationsapparat und den Apparat für Zwangsarbeit organisiert. Also die Entscheidungen, wer kommt wohin in die Zwangsarbeit, wer kommt in welches KZ. Irgendwann hatte jedes KZ, jede Bahnstation, jede Behörde, jede Schule so eine Hollerith-Abteilung. Also Hollerith war der deutsche Name oder der Name, unter dem das in Deutschland vermarktet wurde, diese Lochkarten. Und die Entscheidungen, wer wohin kam, bis zur Gaskammer, wurden durch Tabelliermaschinen als Kombination von Attributen getroffen. Das heißt, das ist eine Massendatenverarbeitungstechnologie, die es sehr effizient ermöglicht, so Sortierungen vorzunehmen und die da knallhart genutzt wurde, unter anderem eben, um den Vernichtungsapparat zu betreiben. Nicht nur diesen, das Ganze wurde zum Standard-Interface zu Behörden für jede Form von administrativen Vorgängen, das wurde zum Industriestandard, damit wurden ganze Industriezulieferketten organisiert. Ich habe hier sehr gezielt eine Werbung von IBM von nach dem Zweiten Weltkrieg, hier Sie sehen das 1950 abgebildet, um zu zeigen, dass it came to stay. Durch die Aufträge von Hitler wurde IBM in Europa groß mit dieser Technologie und auch zum Marktführer und hat Dutzende Fabriken eröffnet, um Milliarden von Lochkarten herzustellen, allein für die Nazis. Das ist aber nach dem Krieg geblieben, weil die ganze Industrie das als Logistiktechnologie verwendet hat. Und das wurde dann nur erst durch die Computer, die digitalen Computer, abgelöst. Naja, was hat das jetzt mit KI zu tun? KI ist natürlich auch eine Massendatenverarbeitungstechnologie, die es auch sehr gut erlaubt, Menschen zu sortieren. Und das ist vielleicht ja das, was, also das Problem, die Problemstellung oder das Anwendungsgebiet, für das heutige KI-Technologie sogar groß geworden ist. Also das Gründungsproblem aktueller KI-Technologie ist doch sowas wie Credit Scoring oder Versicherungsrisikoscoring. Also ich habe bestimmte Daten über Menschen und möchte daraus ausrechnen, ob sie ein Risiko darstellen. Und man kann, das ist ja bekannt, mit Machine Learning-Verfahren über Menschen allerhand abschätzen über sie. Also sowas wie, haben sie psychische Krankheiten, haben sie ein Risiko für Schulden, sind sie als Arbeitnehmer, kann man davon ausgehen, dass sie gut arbeiten werden oder nicht, was ist ihre politische Gesinnung, was ist ihre soziale, sozioökonomische Herkunft. Das sind alles Daten, die man sehr gut aus scheinbar unsensiblen Daten, sowas wie Verhaltensdaten im Internet, ne, was man so auf Social Media hinterlässt, ableiten kann, also abschätzen kann mittels KI-Methoden. Naja, und das sind alles Datenfelder, nach denen die Nazis Leute inhaftiert und ermordet haben. ICE, na, die amerikanische Einwanderungspolizei, ICE, ist vor ein paar Wochen dafür in die Schlagzeilen gekommen, dass sie sogar bei Google, Meta und anderen Unternehmen, die personalisierte Werbung bereitstellen, das ist ja was mit KI gemacht wird, ne? Die Entscheidung, welche Werbung siehst du, weil sie möglichst auf dich zugeschnitten ist und zwar anhand dessen, was man über dich vorhersagen kann. ICE wollte auf genau diese KI-Modelle zugreifen, um, naja, Verfolgungsentscheidungen zu treffen, also um Targeting-Entscheidungen zu treffen in Bezug darauf, wen man inhaftieren muss als potenzielle migrantisierte Person. Das heißt, wir sehen, dass dieses Vermögen über Menschenattribute abzuschätzen, in einer relativ ähnlicher Weise etwas ist, also ich sehe da so eine Strukturanalogie zu diesen Hollerith-Fällen, aber es gibt natürlich einen ganz wesentlichen Unterschied. Mit den Lochkarten kann man nur die Daten über Menschen ableiten, die Kombinationen aus den Daten sind, die man da reingestanzt hat, ne? Mit prädiktiver KI-Technologie kann man Daten über Menschen vorhersagen, die nie irgendwo angegeben hat. Angenommen, sie wissen selber nicht mehr, ob sie ein Risiko für Depressionen haben. Das kann man über sie vorhersagen, indem man eine Minute Audio-Recording von ihnen hat. Dann kann man mit KI-Modellen relativ präzise sagen, ob sie ein Risiko haben für Angststörungen. Ja, also da haben wir so eine Drittwirkung, dass man heutzutage über Leute Sachen vorhersagen kann, die sie nicht mal selber angegeben haben. Das ist aber der einzige Unterschied, sagen wir mal. Genau, also das war hier die Slide, wo man sieht, dass das heutzutage angezapft wird von ICE und anderen paramilitärischen Operationen. Man sieht natürlich auch, dass KI, und da möchte ich jetzt schneller hinweggehen, man sieht natürlich auch auf einer anderen Ebene, warum KI für eine Politik, die Menschen diskriminieren und verfolgen und ermorden möchte, interessant ist, also das war jetzt hier dieses, wir können was über Leute rausfinden. Eine völlig andere Dimension ist natürlich die ganze Propagandadimension, ne? Wir haben es ja auch heutzutage sehr stark mit, oder im Dritten Reich haben wir immer über Propaganda erfahren und da hieß es immer Propaganda. Ich habe mich schon als Schüler immer gefragt, was ist eigentlich genau Propaganda? Was definiert das? Jetzt sind wir heute in einer Zeit, wo wir dieses Wort nicht so viel gebrauchen, aber relativ ähnliche Diskurserzeugnisse sehen. KI kann man ja erstmal, also das sind ja diese Deepfakes und das ist ja die Idee, sie haben irgendein Video, hier das von Obama, und können dann halt mit einer generativen KI ein anderes Gesicht da rein montieren. Dann hält halt Putin diese Rede, die er aber nie gehalten hat. Das wird auch, die Stimme wird adaptiert. Das ist so ein klassischer Deepfake. Das ist ja so ein Ding, das kann man seit ein paar Jahren. Und das wird zu Desinformationszwecken eingesetzt, massiv, aber auch zum Beispiel, um Leute zu erpressen. Ja, also eine der Hauptanwendungen davon ist halt leider das, was man Revenge Porn nennt, also Pornografie. Da nimmt man halt jemanden, den man diffamieren möchte und setzt sein Gesicht in ein Porno-Video rein und damit kann man die Person ganz gut erpressen, schikanieren oder durchs Dorf treiben. Das ist etwas, das trifft AktivistInnen oder JournalistInnen sehr stark. Vor allem, wenn sie zu unliebsamen Positionen arbeiten. Also das ist so dieses ganze Thema Falschinformation mittels KI. Ich würde sagen, wir sind eigentlich aber gerade schon wieder in so einem Zeitalter oder so im Jahr 2025, 26 ist es das Blatt nochmal wieder umgeschlagen worden im Buch der Geschichte. Das sind offensichtlich KI-generierte Bilder, ne? Das weiß auch jeder. Also das sind so Bilder von Donald Trump als Jedi Knight oder als Papst, die er selber auch getweetet hat, oder das Weiße Haus. Hier, das kann auch Javier Milei, der ist da auch nicht anders. als Superman. Es macht auch die AfD in dem Fall nicht ganz so sehr mit so einer Heroisierungsgeste, sondern mit einem subtilen Rassismus und Sexismus. Das ist auch ein offensichtlich KI-generiertes Bild auf diesem AfD-Wahlwerbeplakat, was das sogenannte Deutsche Grillfest-TM darstellt, mit Schweinefleisch und den entsprechenden Geschlechternormen und so weiter. Das ist so ein typischer AI-Slop in der öffentlichen Kommunikation. Wir können gerade so eine Bildkultur beobachten, die sehr stark heroisiert oder schmäht. Diese drei Sachen, Heroisierung, Klischee und Schmähung, sind aktuell eine der Hauptanwendungen von bildgenerativer KI in der politischen Kommunikation. Kann man auch mit Text machen, darüber gehen wir jetzt hinweg. Und es ist aber so entscheidend, dass wir gerade so einen Paradigmenwechsel sehen. Die Tagesschau macht noch Faktchecker und so. Also da geht es immer noch um dieses Desinformation aufdecken. Aber eigentlich sind wir schon in einem Zeitalter, wo die Täuschungsabsicht bei solchen KI-erzeugten Bildern gar nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern es gar nicht mehr verborgen werden muss, dass diese Bilder KI generiert sind. Also diese Heroisierung, die ich gerade gezeigt habe, das sind ja alles Bilder, die verbergen gar nicht, dass sie KI generiert sind. Das müssen sie gar nicht. Und es ist auch nicht so, dass die Leute alle so doof sind, dass sie es nicht sehen oder sowas in der Art, sondern nein, die wirken halt trotzdem. Also die emotionale, affektive Wirkung, die polarisierende Wirkung, die entfalten sie vielleicht sogar gerade, weil sie KI generiert sind. Also Donald Trump, obwohl er der Präsident der USA ist, kann sowas posten, so ein Bullshit über sich. Das ist eine Machtgeste. Und wir erleben gerade so einen Übergang zu so einer Bildkultur, die ich als hyperreale Bilder bezeichnen würde. Also Bilder, die eine Realität selber kreieren und gleichzeitig über der Realität stehen. Das ist der zweite Aspekt, warum es so eine instrumentelle Verbindung zwischen KI-Technologie und rechter Politik gibt. Jetzt kann man sich darüber unterhalten, ob das die Linken nicht auch können. Da gibt es gute Studien zu, die relativ klar argumentieren, nee, das ist so einfach nicht. Also gerade diese Bildästhetiken von KI, die sind ja, weil KI immer das aus den Trainingsdaten reproduziert und deswegen immer in der Vergangenheit hängt und immer eine Tendenz zur Klischeebildung hat, zur Stereotypbildung. Deswegen ist es halt viel, viel einfacher, das für reaktionäre Zwecke zu gebrauchen als für progressive Zwecke. Jetzt ist aber, und das war halt jetzt die Vorlage, jetzt ist aber die These, mit dieser reinen Instrumentalität, ne, so ja gut, das Tool kann was, was faschistische Politik braucht, ist es noch nicht getan. Und das ist eigentlich die Mission, das so ein bisschen klarer zu machen. Und dazu muss man natürlich ein bisschen eine andere Methodologie auffahren. Da kann man jetzt nicht einfach so Bilder angucken und sowas und Gebrauchsweisen analysieren, sondern da muss man eher analysieren, was sind eigentlich die Weltbilder, die KI treiben und die auch Faschismus treiben. Und deswegen ist man da in diesem Gefilde von Ideologiekritik. Also das, was man in der Philosophie als Ideologiekritik bezeichnet. Was ist eine Ideologie? Gibt es natürlich auch eine Riesentradition, könnte man ganz viel, ganze Abende darüber reden. Aber so mal griffig runtergebrochen ist halt eine Ideologie irgendwie so eine Weltsicht, eine Rationalität, in der es bestimmte Selbstverständlichkeiten, Wahrheiten, Annahmen, die gar nicht als solche erkannt werden oder hinterfragt werden, gibt, die so ein bisschen die Art und Weise organisieren, wie wir die Welt beschreiben. Und sowas wird zu einer Ideologie in dem Moment, wo es aber Machtinteressen verschleiert. Also wo die Annahmen, die ich als selbstverständlich nehme, die Wahrheiten, die ich für gegeben halte, eigentlich Konfigurationen sind, die bestimmte Interessen bevorzugen oder bestimmten Interessen dienen oder bestimmte eben Machtverhältnisse stabilisieren. So, das klingt jetzt sehr abstrakt. Vielleicht, ich denke mal, es wird gleich konkreter. Wenn man jetzt das Thema KI als Ideologie sieht, ich meine, KI ist ja auch ein Hype und so, es ist ja schon, ich glaube, es liegt nahe, dass das irgendwas mit Ideologie zu tun hat. Jeder glaubt gerade an KI und so, also da kann man ja schon mal skeptisch sein. Aber wenn man das so ein bisschen aufhaltet, dann steht man vor einem relativ komplexen Ding. Es gibt nämlich nicht die eine Ideologie von KI, sondern eigentlich so ein ganzes Geflecht und so ein ganzes Gebilde von KI-Ideologien, die man im Plural benennen muss. Und die sind auch noch so schichtenweise organisiert. Ich habe dafür hier so mal dieses Modell der Zwiebel. Das steht in dem Buch so noch nicht drin, aber in der Neuauflage des Buchs kommt das dann rein. Die kommt dann im Sommer. Die KI-Ideologien, die sind wie so eine Zwiebel. Also erstmal, weil manche davon sind mehr so öffentlich bekannt und deswegen an der Oberfläche. Das ist so der öffentliche Diskurs. Und manche sind da, gehen dann halt so in die Schichten derer, die damit mehr zu tun haben, also in die Wissenschaft oder in die Unternehmenswelt und so rein. Und in der Mitte ist so ein Kern der politischen Radikalisierung, den wir gerade sehr gut sehen. Und aus diesem Kern in der Mitte sprießt ja dann auch diese grünen Blättchen da oben raus. Also der treibt jetzt gerade halt so seine Frucht. Wie das bei so Zwiebeln, also wir müssen die jetzt so ein bisschen auseinandernehmen und wie das bei Zwiebeln so ist, ne? Wenn man sie schneidet, jede Schicht lässt einen weinen. Und das ist halt auch hier so. Fangen wir kurz an und ich will das, hoffentlich gelingt es mir, das kurz zu machen, weil das ja das ist, was wir am ehesten alle kennen, den öffentlichen Diskurs zu KI. Da muss man einfach sagen, es gibt schon so ein paar ideologische Tropen im öffentlichen KI-Diskurs. Damit meine ich so, mit so Tropen meine ich so wiederkehrende Argumentationsmuster, die wie so Diskursmakros wirken. Ja, die hacken sich in jeden Diskurs rein, um irgendwie so eine unhinterfragbare Wahrheit zu platzieren. Sagen wir mal, die erste davon ist das, was man Anthropomorphisierung nennt. KI wird einfach radikal anthropomorphisiert, das heißt vermenschlicht. Ja, man schreibt KI-Technologie menschliche Eigenschaften zu. Das ist sprachlich und bildlich. Also solche Sätze wie, die KI hat zusammengefasst, die KI hat geschrieben, hat mir geantwortet, hat entschieden und so weiter. Das sind ja alles Sätze, wo das Subjekt ist die KI, wer auch immer die KI ist. Es gibt halt auf der Welt nur KI-Services, die von verschiedenen Unternehmen gemacht werden, aber wir reden halt einfach von die KI. Und sie ist auch noch in der Subjektposition des Satzes. Das Prädikat ist dann irgendein Verb, was hochgradig voraussetzungsvolle, meistens menschliche Tätigkeiten benennt, wie Lesen, Schreiben, Zusammenfassen, Nachdenken, eine Psychotherapie mit mir machen. Das ist aber der Sprachgebrauch von KI ist schon das erste Diskursmakro, wie eine bestimmte ideologische Färbung in dem KI-Diskurs eingepflanzt wird. Das zweite Diskursmakro ist Technosolutionismus, nennt man das seit mehr als 10 Jahren, nämlich die Idee, KI ist die technische Lösung für soziale oder politische Probleme. Also der Pflegekräftemangel, die Überforderung der Lehrkräfte, die Ineffizienz der Bürokratie lösen wir mit KI. Und das ist schon so sehr zu einer ideologischen Trope geworden, dass man das nicht mal mehr hinterfragt. Sondern ja, natürlich, klar. Ne, so das ist so eine Art Offensichtlichkeit, obwohl ja diese Verbindung Bürokratie besser machen mit KI so hoch voraussetzen. Da können Sie ganze Jahre drüber Forschung machen, ob das überhaupt klappen kann und wenn ja, wie. Der Glaube an KI ist so stark und so gefärbt, dass es offensichtlich ist, dass es klappt. Und das ist, meine ich, da ist das wieder so ein Diskursmakro, ne? Das faltet so Fragen, die man eigentlich stellen und beantworten müsste, zu oder Interessen, die dahinter stecken. Natürlich hat die Industrie ein großes Interesse daran, Bürokratie zu machen. Wieso denn? Wer will denn Bürokratie machen? Wir sind ja gerade in einem Zeitpunkt, wo die KI-Industrie merkt, um weiter so wachsen zu können, wie sie das tut, braucht sie so ein paar Sachen. Das eine ist deutlich mehr Energie in der nächsten Zukunft, als sie aktuell kriegen können. Das wird ein großes Problem für den Planeten und für die Demokratien. Also das wird eine Ressourcenausbeutung von planetarem Ausmaß verursachen. Mehr Daten. Daten braucht man ja immer für KI in der aktuellen dritten Welle von KI. Das Problem ist aber, alle die kommerziellen Datenquellen sind so relativ abgegrast. Also das, was sie mit noch einer neuen App oder noch einem neuen irgendwie sozialen Netzwerk für Haustiere oder so an Daten noch abzapfen können von Leuten, das ist langsam erschlossen. Ach so, und Investmentkapital gerät auch zunehmend unter Druck. Das sind so die drei Sachen, ne? Also Energie, Daten, Kapital. Wer hat Daten? Da hat noch Daten. Der Staat, ne? Die ganzen öffentlichen Stellen, sowas wie das Bildungssystem, das Gesundheitssystem, administrative Behörden, die Polizeiapparate, die haben alle super aufbereitete Daten sogar. Die sind nämlich alle von so Bürokraten in den Computer eingetippt. Das sind super strukturierte, aufbereitete Daten, die die haben und die noch fast nicht erschlossen sind. Und wir sehen das gerade, wie die KI-Industrie hergeht und halt gezielt Geschäftsmodelle dafür anbietet, also letztlich Services für diese Bereiche anbietet, was insbesondere bedeutet, dass die Daten dann auf diese Server von denen gehen. Naja, und wenn der Staat dann der Auftraggeber ist, dann ist es auch noch eine relativ sichere Einnahmequelle, also ein Finanzstrom, der nicht Investmentkapital oder Risikokapital ist, sondern einfach so ein ganz sicher kalkulierbarer, krisenfester Finanzstrom. Das ist zum Beispiel das Interesse, was massiv hinter solutionistischen Narrativen steckt, die als solche nie hinterfragt werden. Naja, und das dritte Diskursmakro ist halt sowas wie die Unvermeidbarkeit von KI, also AI-FOMO, die Fear of Missing Out. Entweder wir machen mit oder wir werden verlieren oder wir sind bereits abgehängt, der Zug ist abgefahren, wir sind als Standort irgendwie ausrangiert, weil wir haben zu viel Regulierung. Das sind so diese Tropen, ne? KI kommt auf jeden Fall. wenn wir jetzt nicht mitmachen, dann sind wir dem Untergang geweiht. Sie werden jetzt sehen, weil ich bin mit der ersten Zwiebelschale schon fertig. Sie werden sehen, dass alle diese im öffentlichen Diskurs relativ gut sichtbaren Dinger so Querverbindungen auf die inneren Zwiebelschalen haben, wo eher die Diskurse eingeweiterer Entitäten dann abgebildet werden. Also das hat so Querverbindungen, wo das draus hervorgeht. Deswegen könnten wir jetzt in die zweite Zwiebelschale übergehen, die sowas wie Weltbilder beschreibt. Also ich habe hier mal Metaphysiken hingeschrieben. Das ist also so das, wie man sich die Welt vorstellt in der Szene. Und da kann man relativ weit zurückgehen tatsächlich, denn eine der wichtigsten, vielleicht so Grundsubstrate oder Grundlagen von KI-Ideologien ist das, was man schon seit den 50er Jahren Transhumanismus nennt. Heute einer der wichtigsten heutigen Vertreter dieser Pseudophilosophie ist Nick Bostrom, ein Oxford-Philosoph. Der Begriff wird oft zugeschrieben Julian Huxley. Das ist so ein britischer Verhaltensbiologe, der diesen Begriff mit in den 50er Jahren geprägt hat. Der war auch der erste Präsident der UNESCO nach dem Zweiten Weltkrieg und der war auch mehrere Jahre der Vorsitzende der britischen Eugenikgesellschaft. Eugenik, kommen wir gleich noch dazu. Der Transhumanismus ist so eine Philosophie oder ich würde eher sagen Pseudophilosophie, um so ein bisschen Abgrenzung zu betreiben, der auf verschiedenen Ansichten in Bezug auf die Rolle von Technologie in der Welt basiert. Und eine dieser Ansichten ist sowas wie die Entwicklung von Technologie im Allgemeinen und von KI heutzutage im Speziellen ist eine Naturkraft. Also Technologieentwicklung passiert, das ist quasi wie so ein Gewitter, was aufzieht. Kann man nicht verhindern, ne? Kann man auch nicht wegregulieren, das Gewitter, oder irgendwie mit einer Datenschutzgrundverordnung wegmachen, sondern also so sehen die das. Technikentwicklung ist so eine wuchtige Kraft, die nicht etwa verantwortungsvoll gestaltbar ist oder auch nicht, also wo man einfach Nein zu sagen kann, da machen wir sie halt nicht, sondern nein, es sei eine Naturkraft und da macht es keinen Sinn, sich dem mit irgendwie sowas wie Checks and Balances, Verantwortung oder sowas entgegenzustellen, weil dann machen es die anderen. Mehr noch, das ist nicht nur eine Naturkraft, sondern aus Sicht des Transhumanismus ist Technologieentwicklung auch einer der zentralen Treiber des evolutionären Fortschritts. Also eine Naturkraft, die nicht per se uns kaputt macht, sondern eher eine Naturkraft, die eigentlich auch der Treiber von evolutionärer Entwicklung der Menschheit darstellen kann oder ist. Damit ist dann konkreter gemeint, dass die Menschheit durch die Entwicklung von Technologie ihre biologischen Grenzen überwinden könne, also insbesondere Sterblichkeit und Krankheiten. Und eine zweite wesentliche Vision des Transhumanismus seit eh und je ist, dass die Menschheit auch ihre terrestrische Bindung überwinden kann, also in den Weltraum sich ausbreiten werde. Damit ist also gemeint, Technik steht dem Menschen aus Sicht des Transhumanismus gar nicht so gegenüber, sondern es ist eher etwas, womit man verschmilzt, also die Menschheit verschmilzt und dann augmentiert das in irgendeiner Form die Menschheit, also macht die Menschheit irgendwie zu einer besseren Menschheit, zu einer im Darwinismus innerhalb der Spezies überlegenen Menschheit. Der Punkt ist, also eine Lehre, die sagt, Technologie macht uns unsterblich, heilt alle Krankheiten, führt dazu, dass wir den Weltraum kolonisieren und so weiter. Wenn man das sich jetzt genauer anguckt, ist es nicht die Aussage, dass wir alle unsterblich werden, dass wir alle unsere Krankheiten geheilt bekommen oder dass wir alle in den Weltraum übersiedeln werden. Wen nimmt Elon Musk mit auf seinem Raumschiff zum Mars? Man kann sich gut abzählen, was alles für Personengruppen das nicht sein werden. Und so ist Transhumanismus, insbesondere diese ganze Idee von der Evolution, ist einfach knallhart selektiv. Da geht es einfach knallhart um darwinistische Menschenselektion, also um eine Bejahung von Technologie als Treiber von einem menschlichen Fortschritt, der vor allem immer wie so ausgebrannte Raketenstufen, so Teile der Menschheit, die da nicht mitmachen, so als Müll nach hinten entsorgen und dann so das Fortkommen für Fortkommen sorgen. Das ist das, was dort in dieser Weltsicht als gegeben angenommen wird, dass das so laufe. Deswegen hat Transhumanismus auch eine sehr enge Verbindung zu Eugenik, also jener Pseudowissenschaft von den guten Genen, die ja immer mal wieder in den letzten 200 Jahren gesellschaftlich auch prägend, politisch prägend geworden ist, in Form von Programmen der Zwangssterilisierung oder der Förderung von Nachwuchs bei bestimmten Familien mit vermeintlich guten Genen und so weiter. Sie wissen alle, dass das im Faschismus insbesondere ein großes Thema war, aber nicht nur im Faschismus. Die Eugenik war auch in den USA, in Großbritannien, in Frankreich des frühen 20. Jahrhunderts sehr stark und sehr stark vertreten. Eugenik ist längst wieder da. Die Eugenik, die in diesem KI-Transhumanismus, also in den transhumanistischen Lehren, die nah an dem Thema KI dran sind, vor allem kursiert, ist eine Eugenik, die auf das Thema IQ fokussiert. Also da ist nämlich die Idee, ich werde das gleich noch ein bisschen genauer erklären, wir brauchen intelligentere Menschen und deswegen brauchen wir Selektionsprozesse, die, also Peter Thiel hat ganze Programme dafür, so Bildungsstipendien, wo halt knallharte Selektionsprozesse nach IQ stattfinden. Der IQ selber ist ja ein Begriff aus der Eugenik, nicht wahr? Also die Idee, dass man Intelligenz numerisch messen kann, ist ein Konstrukt der Eugenik von Anfang des 20. Jahrhunderts, von hier Alfred Binet aus Frankreich entwickelt. Der hat noch vor den politischen Konsequenzen gewarnt, also wenn man das politisch instrumentalisiert. Das wurde dann aber in den 1910er Jahren in den USA aufgegriffen von weiteren Eugenikern und dort zum Stanford-Binet-IQ-Test operationalisiert, also letztlich zu einem Testverfahren, welches man politisch auch einsetzen konnte und welches man dann politisch eingesetzt hat. In den 1920er Jahren beispielsweise in den USA, wo es Gesetzgebung gab, die Einwanderungsbeschränkungen für Leute unterhalb einer bestimmten IQ-Schwelle erlassen hat oder Programme zur Sterilisierung bestimmter Menschengruppen festgemacht an ihrem IQ. IQ-Testung ist heute sehr weit verbreitet, auch außerhalb von faschistischer Politik. Ja, nicht jede IQ-Testung ist faschistisch, aber man sollte sich bewusst sein, über die Idee und diese Testverfahren kommen aus der Eugenik. Wir machen mal direkt weiter, denn was wir aktuell sehen ist, das, was wir gerade hier gehabt haben, das waren noch so Weltbilder, ne? Also man kann sagen Ontologien oder sowas, also so Pseudowissenschaft über das, was ist, über das Sein. Also da ist so eine Naturkraft und da ist die menschliche Evolution und ich behaupte, das Schicksal der Menschheit, das funktioniert halt so, dass wir irgendwie so selektiert werden und so weiter. Man kann, und das gibt es wie gesagt seit den 1950er Jahren und treibt insbesondere KI-Kreise stark um, man kann in den letzten 20 Jahren spätestens beobachten, dass aus diesen Weltbildern Ethiken geworden sind. Dass also diese Weltbilder, die eigentlich erstmal, sagen wir mal, einen deskriptiven Anspruch haben, plötzlich einen normativen Anspruch entwickeln, also so etwas wie Sollensbehauptungen machen. Und das wäre sozusagen die nächste Schicht der Radikalisierung, die ich hier beschreiben möchte, wo aus diesen Tech-Metaphysiken Tech-Ethiken werden. Da kann man jetzt vieles nennen. Ich muss mich so ein bisschen entscheiden, wie wir das machen. Ich glaube, vielleicht schließt an den Transhumanismus sehr gut an, das, was man Long-Termismus nennt. Long-Termismus ist auch tatsächlich so eine Art Abspaltung oder, weiß ich nicht, eine Subströmung. Ist die ethische Auffassung, dass die langfristige Zukunft der Menschheit von enormer moralischer Bedeutung in der Gegenwart ist und dass die Verbesserung schon heute eine zentrale Priorität bei moralischen Entscheidungen sein sollte. Wow, das klingt gut, ne? Endlich schert sich mal jemand um den Klimawandel, intergenerationale Gerechtigkeit. Wir müssen heute berücksichtigen, wie es unseren Kindern oder deren Kindern geht. Das Problem ist, es meinen die nicht. Weil was die meinen mit Zukunft ist, so eine Zukunft im Weltraum in ein paar Millionen Jahren. Das ist jetzt hier sehr humoristisch, weil ich das einfach nicht ernst nehmen kann. Das Dumme ist, man muss es heutzutage leider ja aber ernst nehmen. Es ist eigentlich wirklich Schwachsinn, was jetzt kommt, aber es ist hier von Nick Bostrom, Oxford, University of Oxford, schon Anfang der 2000er publiziert. Also ich mache hier mal ein so ein Beispielargument aus dieser Quelle hier. Also die Annahme ist, ja, irgendwann kommt halt eine KI, die Superintelligenzstatus hat und die wird es der Menschheit ermöglichen, den Weltraum zu besiedeln. Das ist dieses transhumanistische Zukunftsargument. Und wenn wir also uns angucken, was das in einer Milliarde Jahre bedeutet, dann können wir ausrechnen, in einer Milliarde Jahre werden 10 hoch 38 solche Menschen dann im Virgo-Galaxienhaufen leben. Der Virgo-Galaxienhaufen ist einfach die galaktische Nachbarschaft der Milchstraße, also die Ausbreitung der Menschheit in den Weltraum ist physikalisch ja durch die Lichtgeschwindigkeit als obere Schranke begrenzt, weil nichts kann ja schneller sein als Lichtgeschwindigkeit, ne? Und dann rechnet der einfach aus, so ja gut, in 10 hoch 9 Jahren, wie weit sind, dann haben wir den ganzen Virgo-Galaxienhaufen besiedelt und dann guckt er noch, wie viel Energie ist da und teilt das durch die Energie, die ein Mensch pro Leben braucht, also für eine Lebenszeit an Gehirnleistung. Da kommt dann 10 hoch 38 raus. Aktuell leben, glaube ich, 10 hoch 10 Menschen auf der Erde. Nur um mal kurz eine Größenordnung dafür zu geben, wovon hier die Rede ist. Und das ist dann auch das ethische Argument. Daraus wird dann auch ein ethisches Argument gemacht. Nämlich dann wird auch noch ausgerechnet, eine Verzögerung dieser Entwicklung, ja, dieser Besiedelung um 100 Jahre, also und zwar wegen der bösen Regulierung, wenn die jetzt die Entwicklung von AGI um 100 Jahre verzögert, weil sich Donald Trump nicht durchsetzen kann gegenüber Macron oder der EU, dann kostet das, und das ist eine simple, dumme Rechnung, 10 hoch 29, und jetzt zitiere ich wörtlich, happy human lives, das Leben. Und das ist dann dieses longtermistische Argument. Also in KI-Technologie liegt das Potenzial, dass wir uns buchstäblichst explosiv ausbreiten als Menschheit. Wobei ja die Frage ist, ob wir alle das sind. Nein, es sind es halt nicht, sondern wahrscheinlich sind es lauter Klone von Elon Musk oder so. Und das Potenzial liegt in dieser Technologie. Und dann wird ein ethisches Argument, so ein ultra-utilitaristisches ethisches Argument gemacht, warum also diese noch nicht mal vorhandenen Happy Human Lives in 10 hoch 9 Jahren jetzt uns davon abhalten sollten, die Verzögerung der Entwicklung von AGI, also von Superintelligenz, jedenfalls das zu verzögern. Das ist ungefähr das Debattenlevel im Longtermismus, den es lang gegeben hat und der ganz wesentliche Einflüsse hat auf auch unseren öffentlichen Diskurs. Wenn wir nicht die AGI entwickeln, ja diese Superintelligenz, dann machen es die Chinesen und dann wird es unsere Zivilisation auslöschen. Und da das ja aber eine Naturkraft ist, also da das auf jeden Fall passieren wird, was übrigens wissenschaftlich, also es ist ja wissenschaftlich überhaupt gar nicht bewiesen, dass es AGI überhaupt geben kann, ne? Nur mal als Randbemerkung. Ja, das ist so ein Debattenframing. Entweder du bist für die Apokalypse, für deine eigene Zivilisation, oder du musst KI deregulieren und darfst da nicht intervenieren und nicht verzögern, dann blüht dir aber auch dieses utopische Dubai oder sowas von in 100 Jahren. Also dieses Framing rund um existenzielle Risiken oder diese ultralangfristigen existenziellen Fragen läuft darauf hinaus, dass man auf die Probleme der Gegenwart überhaupt nicht schaut, ne? Sondern es geht darum, ein Heilsversprechen, ne? Ein Erlösungsversprechen, ein ultralangfristiges Erlösungsversprechen einzulösen. FaschismusforscherInnen würden jetzt sofort sagen, das ist ein ganz wesentlicher Baustein von faschistischer Ideologie. Ne? Denken Sie an das tausendjährige Reich, denken Sie an diese ganze Sakralisierung von Politik, als wir müssen hier Opfer erbringen und uns diesem schmutzigen Geschäft des autoritären Staates weihen, weil uns blüht dann die Erlösung in diesem ewigen oder tausendjährigen oder was auch immer Reich. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element faschistischer Versprechen, wo vor allem von den Gewalt- und Gräueltaten der Gegenwart abgelenkt wird, indem man halt auf so eine ultralangfristige Zukunft schaut. Existential Risk-Debatten legitimieren das schädliche Agieren der KI-Industrie in der Gegenwart durch ein Heilsversprechen in der fernen Zukunft. Und das wissen die natürlich auch, weil also eines der vor allem wesentlichen Schäden, die die KI-Technologie in den nächsten 10 Jahren zeigen wird, ist ja vor allem mit dem Ressourcenverbrauch der Technologie verbunden. Seriöse Schätzungen gehen davon aus, dass schon 2030 der Stromverbrauch von Rechenzentren um Faktor 10 bis 25 ansteigt. Eric Schmidt, der Ex-CEO von Google, sagt vor dem US-Kongress, es sei das Hundertfache, was die Rechenzentren verbrauchen werden. Jedenfalls wissen die ganz genau, das wird so viel Energie brauchen, dass man natürlich die ganze Dekarbonisierung der Energieversorgung rückabwickeln muss. Die unterhalten deswegen sehr gute Verhältnisse zu den produzierenden Ländern, meist autokratischen Ländern, fossiler Energieträger oder investieren schon da rein, weil sie ganz genau wissen, dass die Energiewende halt, manche mögen da jetzt gerade noch glauben, aber die wissen, dass wenn ihre Geschäftsmodelle so weiter expandieren wie in den letzten 10 Jahren, und das wollen die ja, dann werden sie vor den Poller fahren dessen, was man eben mit erneuerbarer Energie machen kann und auch gegen den Poller dessen fahren, was man in demokratischen Staaten politisch durchsetzen können wird. Deswegen die Allianz mit der autoritären Politik. Da kommen wir dann schon vielleicht zur nächsten Zwiebelschale. Was wir jetzt in der letzten Zeit sehen, ist, also in der letzten Zeit, damit meine ich eigentlich in den letzten 10 Jahren, ist, dass sich das, was Ethiken geworden sind, also wo diese metaphysischen Annahmen über natürliche Selbstverständlichkeiten in ethische Programme übersetzt werden, das übersetzt sich jetzt gerade nochmal in politische Programme. Und zwar in explizite politische Visionen oder Forderungen oder sogar Aktionen. Eine der Strömungen, die man da vielleicht erwähnen muss, weil sie vielleicht einen der Glutkerne dessen bilden und insbesondere auch im Zusammenspiel mit Donald Trump sehr einflussreich war, ist das, was man Neoreaktion nennt. Ich werde das sofort entwickeln. Ich muss doch noch diese eine Slide bringen, die ich gerade übersprungen habe. Nämlich, was wir gerade allgemein sehen, auch in der sozialen Medienwelt und so, und ich glaube, das vielleicht nehmen das auch viele von Ihnen wahr, ist erstmal das, was man Techno-Optimismus nennt. Kennen Sie das? So Mark Andreessen, dieser Investmentbanker, Andreessen Horowitz aus dem Silicon Valley und so, der hinter auch so ein Urinvestor in Palantir und so weiter. Der hat dieses techno-optimistische Manifest rausgehauen, eines der meistgeklicktesten Blogartikel der letzten 10 Jahre, in dem erstmal so eine Ideologie gepredigt wird, dass wir einfach die KI-Entwicklung maximal beschleunigen sollen und unbedingt Wachstum und Energieverbrauch. Je mehr Energie wir verbrauchen, desto mehr Wohlstand und so. Sowas steht da drin. Und zwar aus diesem Societies, also hier aus diesem darwinistischen Argument heraus. Also entweder wachsen Gesellschaften oder sie werden aussterben. Und jetzt der Grund, warum ich das noch eingeschoben habe. Dieser Diskurs, der ist sehr hoffähig aktuell. Dem schließen sich viele Leute aus der Tech-Industrie an, zum Beispiel durch so einen kleinen Vermerk in ihren Social-Media-Handeln. Also wenn da irgendwo EAC steht, also effektiver Akzelerationismus, dann ist das subtile Zeichen dafür, dass die dieser Lehre anhängen. Denn das sind die Leute, die dafür eintreten, dass die Risiken, die KI-Entwicklung bringt, die würde man durch Beschleunigung lösen. Und nicht etwa vergrößern, sondern lösen, weil es wird ja KI entwickelt und KI ist intelligent und sie sei dann auch so intelligent, dass sie diese Probleme, diese planetaren Kollateralprobleme, Kollateralschäden in den Griff kriegen würde. Und da steckt natürlich auch eine knallhart libertäre Ideologie dahinter, also der Markt wird es regeln und zwar nicht so in so einem liberalen Sinne, von wegen so ein gut organisierter Markt, wo alle die gleichen Informationen haben und rational entscheiden. Das ist Liberalismus, sondern Liberalismus ist ja von Libertarismus zu unterscheiden. Und Libertarismus ist ja so eine Ideologie, die einfach knallhart das Recht des Stärkeren bejaht. Also Monopole, Oligopole, Strategien aller Art, die man in einer liberalen Marktwirtschaft gar nicht zulassen würde. Und dafür tritt die Industrie gerade massiv ein. Und jetzt kann ich nämlich diesen Punkt machen, Entschuldigung bitte für die kurze Detour, dass was wir gerade sehen, ist, dass wir daraus, dass einige radikale Unterströmungen, die gerade mittlerweile allerdings sehr populär geworden sind, daraus ableiten, dass die Demokratie halt selber das Problem ist. Also weil, wenn KI-Regulierung, so die falsche Tatsachenbehauptung, KI-Innovation verhindert und KI-Innovation zu verhindern bedeutet, dass wir ins zivilisatorische Verderbnis gelangen, dann bringen diese Ideologien das jetzt damit in Verbindung, wir sehen doch gerade schon überall den Verfall, nichts funktioniert. Ich bin hier nicht mit den Öffis heute hergekommen, hat nicht geklappt, irgendwie alle sind korrupt, die Bürokratie ist ineffizient, wir stecken mehr und mehr Geld in unsere Staat. Also ne, so diese ganze Narrative vom Niedergang, die man gerade in westlichen Gesellschaften pflegt, die werden dann unmittelbar damit verschaltet, dass wir zu viel Regulierung haben, denn Regulierung wird mit Bürokratie kurzgeschlossen und so weiter. Und das Argument wird dann einfach direkt gegen die Demokratie insgesamt gewendet. Also die These ist, wir müssen, und deswegen heißt es Neoreaktion, wir müssen zurück zu einer autokratischen Staatsform und nach deren Dafürhalten einer Monarchie. Die wollen zurück zu einer Monarchie und zwar, weil die Demokratie, die ist fehlerhaft und ineffizient. Die behindert die technologische Entwicklung als evolutionäre Kraft. Das heißt, Staaten, die demokratische Rechtsstaaten sind, sind einfach im Darwinismus der planetaren Geschichte dem Untergang geweiht, sagen die. Und deswegen muss man die Demokratie abschaffen, um in diesem Darwinismus effizienteres Staatswesen zu finden. Dazu gehört dann, dass man Hierarchien und technologische oder technokratische Selektion nach diesen einfach als natürlich bezeichnet und knallhart bejaht. Das ist einfach ein direkter Rassismus. Also die äußern sich auch unmittelbar rassistisch, wenn man deren Texte liest. Denn Hierarchien zwischen Menschengruppen, zwischen ethnischen Abstammungen, zwischen den Geschlechtern seien natürlich, ich hätte eine Triggerwarnung aussprechen sollen, und wer die gleich also ausleveln möchte, der würde wiederum sich gegen diese Kräfte stellen, die eigentlich die Evolution vorantreiben würden und die sich ja die Demokratie diesem Programm verschrieben hat, also Grundrechtsschutz, Schutz von Minderheiten, die Idee von einem geteilten Wohlstand und so weiter, sind alles Ideen, die nach dieser Lehre einen zivilisatorischen Nachteil darstellen würden. Und deswegen solle man Technologie nicht regulieren, sondern man bräuchte gute Eliten, gute Tech-Eliten, die es verstehen, qua ihres besonders hohen IQs, die Kräfte der Technologie gut auszunutzen. Und zwar im Sinne der Menschheit oder nach dem Wohl für alle. Ich meine, wer Sam Altmans Blogs liest, der ist ja durch und durch der Meinung, dass er KI für alle und zum Wohle der Menschheit entwickelt. Und KI zum Wohle der Menschheit entwickeln ist in dieser Ideologie einfach komplett kompatibel damit, massive Ressourcenausbeutung zu betreiben, massive Urheberrechtsverletzungen, das Ding im Irankrieg in den Einsatz zu schicken. Das ist alles kompatibel mit der Idee zum Wohle der Menschheit, weil die Idee vom Wohl der Menschheit, die haben, sieht halt anders aus. Und was man in dieser Bewegung sehr stark findet, ist eben das Experimentieren mit neuen Staatsformen. Also erstmal das auf dem Reißbrett, das theoretische Experimentieren mit neuen Staatsformen, aber auch das tätliche Experimentieren mit neuen Staatsformen. Also eine der großen Ideen ist halt dieses sogenannte Government-Corporation-Modell, also der Staat, der soll wieder eine Monarchie sein mit einem König. Der König, der soll aber nicht irgendwie in der Erbfolge bestimmt sein, sondern das Ganze soll so ein unternehmensartiges Gebilde haben. Also jeder, der jetzt Geld oder Einfluss hat, der ist Shareholder und die Shareholder, die wählen einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat wählt einen CEO und der CEO, der hat den Auftrag, die Nation wie ein Start-up oder wie ein Unternehmen zum Profit der Shareholder zu führen. Wenn er das nicht tut, dann kann er auch abgesetzt werden vom Aufsichtsrat. Das kennen wir ja. Die Frage ist, was ist eigentlich mit den BürgerInnen? Gibt es die noch? Oder sind die alle durch KI ersetzt? Nein, die gibt es noch. Die sind nicht Shareholder, die haben auch kein Wahlrecht in diesem Modell, welches sehr ernsthaft konzipiert wird, sondern die kriegen Lebensqualität im Austausch gegen Arbeitsleistung. Also die sollen arbeiten. Es ist nämlich mitnichten die Idee, dass KI alle unsere Jobs wegmacht. Das wäre ja völlig ineffizient. Dann hast du da arbeitslose Menschen, die du durchfüttern musst und gleichzeitig teure KI, die du warten musst. Nein, die Menschen werden halt irgendwann als BürgerInnen solcher Formation die handlange Arbeit machen und kriegen im Gegenzug Wohnraum und irgendwie Netflix. Und wer das nicht mag, also wem das nicht gefällt, und das ist jetzt die Ironie, achso, es gibt erstmal kein politisches Mitspracherecht nach dieser Konzeption. Ja, der Slogan ist No Voice, also keine Stimme haben, keine politische Stimme haben. Der Slogan geht aber weiter, No Voice, Free Exit. Free Exit soll dann heißen, man kann gehen. Man soll auswandern, wenn einem die CEO-Monarchie, also der Staat, in dem man lebt, nicht ausreichende Lebensbedingungen für das, was man leisten kann, bietet, dann soll man gehen und halt einen anderen Staat finden, in dem man einen besseren Deal bekommt. Und so stehen also diese CEO-Monarchien, diese Staaten, diese Unternehmensstaaten gegenseitig in Konkurrenz um die besseren Lebensbedingungen für weniger Arbeit. Ne? Klingt nach einer tollen Utopie, wird natürlich überhaupt nicht aufgehen, sondern es kreiert natürlich ein Prekariat. Und es ist auch eine komplette Ironie, weil diese Ultrarechte, also Ultrarechte waren noch nie dafür bekannt, Migration als eine besonders tolle Sache zu empfinden. Und deswegen hat das halt was Zynisches. Der Punkt ist, auch das ist wieder so, das ist eigentlich auch wieder etwas, wo man sich fragt, warum trage ich das hier eigentlich vor? Der Punkt ist, weil einflussreiche Leute genau diesen Ideen anhängen. Und das ist nicht nur hier der arbeitslose Informatiker Curtis Yarvin und Nick Land, dieser verschrobene britische Philosoph, die das tatsächlich in ihren Texten entwickelt haben, sondern das sind Texte, die hat J.D. Vance schon zitiert. Und die hat Peter Thiel hat das finanziert, diese Forschung. Und die Seasteading-Bewegung, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ne? Die Idee, dass man auf der internationalen See so schwimmende Inseln baut, wo man dann einfach ein ganz neues Staatswesen installieren kann. Die Seasteading-Bewegung ist seither tief investiert in genau die Idee, das auszuprobieren auf diesen schwimmenden Inseln. Und die wollen das nicht nur auf schwimmenden Inseln ausprobieren, sondern eigentlich wollen die das entwickeln, wenn wir dann endlich mit Elon Musks Raumschiffen auf den Mars fliegen und dort Kolonien erstellen, dann sollen die nämlich von vornherein solche CEO-Staaten werden. Und bevor wir das aber machen können, müssen wir es auch mal irgendwo ausprobieren. Der Botschafter von Dänemark, der US-Botschafter in Dänemark, Ken Howery, also auch von Grönland, der ist langjähriger Investor und selber Unternehmer in der Seasteading-Bewegung, nicht wahr? Die Idee, Grönland zu akquirieren, hat auch eine Dimension davon, dass man da einen Ausprobier-Space bekommt, wo man solche Staatsformen ausprobieren kann. Okay, Sie sehen, man könnte noch viel drüber reden. Wir sehen gerade irgendwie so eine Spirale. Es fängt an mit so Weltanschauungen, die radikalisieren sich zu politischen Projekten. Peter Thiel hat davon schon in den 2000ern geschrieben. Und das Ganze ist jetzt im Weißen Haus angekommen. Das ist so die Gesamtsituation. Ich will so ein paar Nachsätze machen, weil also das ist eigentlich die Studie, aber seither ist viel passiert. Und zwar eine weitere, wirklich sehr wichtige Studie. Francesca Bria hat diese wirklich lesenswerte Studie gemacht, die sogar in Form einer Website erschienen ist, also theauthoritarianstack.org oder sowas ist die URL. Das ist eine Studie, die ist im letzten Jahr entstanden, die klar macht, wie groß die personelle, ideologische und finanzielle Verflechtung zwischen Tech-Industrie und also ultrarechten politischen Eliten ist, und zwar auch in Europa. Das ist das Entscheidende hier. Und Francesca Bria arbeitet sehr eindeutig heraus und sehr, sehr klar, dass das, was wir gerade in den USA sehen, in der zweiten Amtszeit von Donald Trump, ist ein massiver Transfer von staatlicher Souveränität an die private Industrie. Das Pentagon hat einen 10 Milliarden Dollar Vertrag mit Palantir geschlossen. Das ist die größte Summe eines einzelnen Dienstleistungsvertrages in der Geschichte des Pentagons. So behauptet zumindest Francesca Bria. Ich habe das nicht verifiziert. Palantir bringt gerade seine Services in fast allen Bereichen des US-Staats zum Einsatz für hoheitliche Aufgaben. Sowas wie Geheimdienst, Informationsauswertung, militärische Logistikplanung, militärische Einsatzplanung, militärische Zielauswahl, Entscheidungen über die Vergabe von Mitteln im Sozialwesen, also sozialstaatliche Funktionen, die Gesundheitsversorgung, die Logistik in der Gesundheitsversorgung, die Schulplatzvergabe, die Verwaltung von Migration, also ICE. Na, das Palantir-Produkt für ICE heißt Immigration OS, Polizei. In allen diesen Bereichen sind in den letzten 12 Monaten, also unter Trump 2, Verträge geschlossen worden mit der KI-Industrie. Und zwar genau in dem Maße, wie 10.000 Staatsbedienstete entlassen wurden. Ne? Weil am Anfang, als ich dieses Buch geschrieben habe, da ging es noch um Doge, wollte die ganze Zeit Leute entlassen aus dem Staat, also aus Staatsbedienstete. Und alle die kann man ja nicht einfach entlassen, die erfüllen ja eine Funktion. Und die Funktion erfüllt halt jetzt KI. Das ist die Situation. Und das ist nicht nur das Einkaufen, das ist das Entscheidende. Wir müssen unbedingt verstehen, dass das nicht nur der Einkauf von Dienstleistungen durch den Staat von der KI-Industrie ist, sondern es ist eine Verlagerung von Entscheidungslogiken, Funktionslogiken und Organisationsstruktur von dem Staat, die eigentlich das Gepräge des Staatswesens, der Bürokratie, des Staatsaufbaus hat, hin zu den Logiken der Privatindustrie. Und diese Logiken sind andere Entscheidungslogiken, andere Logistiken und so weiter. Das ist das Entscheidende. Also das ist eine Desouveränisierung des US-amerikanischen Staates und eine Verlagerung hoheitlicher Funktionen in technokratische Strukturen. Das ist die Idee, dass es technokratisch umgesetzt wird, diese Macht. Und ich meine, wir reden ja gerade also gerne über digitale Souveränität. Ich glaube, dieser Punkt sollte unbedingt dabei sein, dass es geht nicht nur darum, dass wir europäische Digitalindustrie haben. Wenn wir der dann diese ganzen Funktionen übereignen, dann haben wir ja die gleiche Desouveränisierung. Insofern Desouveränisierung dann da ist, wenn wir staatliche Aufgaben technokratisch outsourcen, egal ob nach Europa oder nach Übersee. Das ist halt das Entscheidende. Und so ist Palantir wirklich so ein trojanisches Pferd, welches nicht einfach nur ein Dienstleistungsprovider ist, sondern vor allem Daten abgreifen möchte, ja, super viele Polizeidaten beispielsweise, und welches sich unersetzbar machen möchte. Denn diese Industrie, die weiß ganz genau, ihre Geschäftsmodelle, die werden nicht so ohne weiteres die nächsten 10 Jahre so weiter wachsen können, wenn wir nicht einen massiv autoritären Regimewechsel erleben werden. Und dafür müssen, und um das überleben zu können, müssen sie sich unersetzlich machen. Und das machen sie am besten, indem sie tief in die Staatsapparate eingewoben sind. Jetzt haben wir sehr viel über die USA geredet und ich glaube, es wäre einer der größten Fehler, so eine Art USA-Othering zu betreiben bei dem Ganzen. Ja, so, da drüben, das läuft alles schief, haben wir ja schon immer gewusst. Oder irgendwie so, und dann so sich so wie so ein Zaungast noch darüber lustig zu machen. Das wäre der größte Fehler, denn wir haben viel davon auch hier. Wir haben nicht nur Palantir, um mal auf der materiellen Ebene anzufangen, ne, also so die instrumentelle Verwendung von solchen Tools oder die Verflechtung der Industrie mit unserem Staatswesen nimmt auch schon Form an. Sie ist bei war nicht so weit fortgeschritten wie in den USA, also lang nicht, aber es ist trotzdem etwas, was gerade am Steigen ist. Wir haben mehrere Bundesländer, die schon Palantir-Software einsetzen. Wir haben eine AfD, die hier zum Beispiel in Bayern offen fordert, dass man so ein ICE braucht in Deutschland, also eine Truppe, eine paramilitärische Truppe zur gewaltsamen Verfolgung von Migranten in Deutschland, die ICI hat ja ein Milliardenbudget für Überwachungstechnologie. Ne? ICI macht Standortdatenüberwachung mit Leuten, die überprüft werden sollen daraufhin, ob sie Migrationshintergrund haben. Und wir haben auch ihn ja, Telekom-Chef Höttges heißt er, glaube ich, der sich im März 2025, also vor einem Jahr, mit den Worten zitieren ließ, das, was Europa braucht, das ist ein Doge. Im März 25 wusste man schon sehr genau, was Doge ist. Ja, wir sind da nicht im Januar 25, sondern im März 25. Ja, wusste man, was das ist, nämlich die Zerschlagung von administrativen Einrichtungen, die Zentralisierung von Daten aus diesen Einrichtungen auf privatwirtschaftlichen Servern und das Absetzen von Staatsbediensteten und das Ersetzen durch Industrieloyalisten. Das war Doge im März 2025 und das möchte Telekom-Chef Höttges auch in Europa. Ich möchte abschließend zu meiner Eingangsthese zurückkommen, um die nochmal zu betonen. Bei den Entwicklungen, die wir hier sehen, geht es wirklich nicht um etwas, was man auf der Plattform demokratischer Rechtsstaaten noch machen kann, sondern um Vektoren, die darüber hinaus wollen oder diese Plattform verlassen wollen oder sie zerstören wollen. Und deswegen auch der Titel Faschismus. Und faschistische Kräfte sind einfach, wie schon gesagt, nicht welche, die man noch weiter im Konservativen, noch weiter konservativ oder noch weiter rechts verorten sollte, sondern es sind eben Kräfte, die dagegen sind, gegen die Streitkultur von Parteipositionen. Deswegen kann man sie auch nicht irgendwo in diesem Parteipositionen-Spektrum einsortieren und gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn mal zitiere, aber am 8., 9. November hat der Bundespräsident anlässlich dieses dreifach belasteten historischen Datums in Deutschland eine Matinee in seinem Schloss abgehalten unter dem Titel Selbstbehauptung der Demokratie. Sie kennen ja das Thema wehrhafte Demokratie. Und da möchte ich diesen Absatz daraus kurz vorlesen. Wehrhaft zu sein, das heißt, dass Kommunalverwaltungen, die Polizei, die Bundeswehr, Lehrerinnen und Lehrer an Schulen, Hochschullehrer, sie alle müssen für unsere Werte einstehen, unmissverständlich, Tag für Tag. Natürlich müssen die Beamtinnen und Beamten, und ich bin übrigens auch Beamter, in der Ausübung ihres Amtes neutral sein im parteipolitischen Sinne. Sie dürfen aber nicht neutral sein, wenn es um den Wertekanon unseres Grundgesetzes geht. Sie müssen sich zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen und für sie eintreten. Und ich glaube, das ist die Situation, die wir hier haben. Also wir können uns halt auf diesen Rechtsstaat, der steht nicht nur einfach im Grundgesetz, ne, und dann haben wir den, sondern der Rechtsstaat ist schon etwas, das müssen wir machen. Und aktiv aufrechterhalten, und zwar in allen Bereichen der Gesellschaft, unserer arbeitsteiligen Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, das, was damit gemeint ist. Jedenfalls das, was ich darin sehe, dass man eben insbesondere in diesen Berufsgruppen, aber sicherlich auch in vielen weiteren, es sich zu einer aktiven Angelegenheit machen muss, dass man gegen antirechtsstaatliche Tendenzen sehr wohl intervenieren, nicht nur darf, sondern muss. Man hat ja eine Treuepflicht gegenüber dem Grundgesetz. Also als Beamte haben wir einen Eid aufs Grundgesetz geschworen. Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten als Angestellte, sind genauso davon betroffen. Die müssen sogar diese Grundordnung verteidigen. Und wir haben es bei der AfD und wir haben es mit den Kräften, die wir in den USA sehen, definitiv mit Kräften zu tun, die dagegen arbeiten. Und dieses sogenannte vermeintliche Neutralitätsgebot wird ja gerade sehr viel dagegen in Stellung gebracht, dass man sich einmischt, ne, dass man Aufklärungsarbeit zu diesen Themen betreibt. Die AfD hat da große Plattformen und Diffamierungskampagnen. Ich glaube aber, wir brauchen dieses Aufwachen, dass der Rechtsstaat, der besteht nur als eine gemeinsame Praxis. Deswegen brauchen wir, glaube ich, sowas wie einen Antifaschismus der gesellschaftlichen Mitte. Es ist nicht so sexy, ne, das Wort Antifaschismus in der gesellschaftlichen Mitte, aber ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Denn gegen den Faschismus entstehen zu hindern, das ist eigentlich eine Parteiposition übergreifendes Anliegen. Ne? Darüber sollte man sich eigentlich verbünden können. Und das ist das, was ich meine. Und damit bin ich jetzt fertig. Danke fürs Zuhören.
Vielen herzlichen Dank für deinen Vortrag. Ich will erstmal so anfangen. Also du meintest ja, du hast schon eine Neuauflage deines Buchs geplant. Das wäre jetzt auch tatsächlich ein erster Punkt, der mich interessieren würde. Ich weiß, ein Buch zu schreiben dauert eine Weile. Du musst irgendwann ein Manuskript abgeben, dann muss der Verlag das fertig machen und rausbringen. Und dann ändert sich aber was. Gerade über den Bereich, über den wir sprechen, ändert sich sowohl politisch als auch technologisch alles wahnsinnig schnell. Mich würde jetzt einfach interessieren, was änderst du für die Neuauflage? Und jetzt nicht so auf dieser Phänomenologie-Ebene, also jetzt nicht die Beispiele, ja, die sich ändern, sondern was hat sich theoretisch, politisch geändert, was bei dir dafür sorgt, dass du vielleicht einen anderen Schwerpunkt setzt oder Sachen ergänzt?
Also damals mein Mindset war, und ich glaube, das war auch ein bisschen das, was den öffentlichen Debattenstand widerspiegelt, KI ermöglicht massiv Desinformation und führt deshalb zu Polarisierung des politischen Diskurses. Und deshalb gibt es Wasser auf die Mühlen der populistischen, rechtspopulistischen Politik. Das heißt, ich dachte bis dahin, eigentlich interveniert KI durch die Verzerrung von Debatten. So in Social Media, Filterbubbles, irgendwie so Clickbaiting. Und meine Erkenntnis bei dem Buch war, nein, wir sehen bei Doge, KI, die KI-Industrie fängt jetzt an, die Infrastruktur zu vereinnahmen. Also nicht die Demokratie allein als eine Debatte, sondern auch noch diese andere Seite der Medaille, die ich eher als den Rechtsstaat bezeichnen würde. Also sowas wie Administration, Abläufe, Staatsstruktur, Institutionen. Und die werden jetzt vereinnahmt von KI. Das habe ich in Doge gesehen, das hat dieses Buch motiviert. Und jetzt, ein Jahr später, sieht man, wie das massiv erfolgt ist. Also gerade diese Francesca Bria-Studie, die macht das auf so wenig Raum völlig klar. Sie zählt einfach nur 1000 Beispiele auf. Die interpretiert das gar nicht so philosophisch, sondern es ist einfach nur ganz viele Beispiele, wo einfach klar ist, das ist jetzt passiert in den USA und ich muss mich gar nicht mehr so daran abkämpfen, diese Erkenntnis sozusagen in dem Buch auszubreiten, sondern kann jetzt eine Stelle weitergehen und sagen, ja, was wir halt hier erleben, ist, dass diese KI-Industrie, denen geht es nicht um Profite, denen geht es um politische Macht. Die wollen den Staat schlucken und ihn ersetzen. Das kann man jetzt viel leichter, diese These kann man jetzt viel leichter machen, weil man das Level darunter mit der Vereinnahmung der Institutionen jetzt schon viel besser sieht. So, und deswegen macht das Buch jetzt eigentlich vor allem diese These.
Ich fand dieses Beispiel von dir mit der Lochkartentechnologienutzung von der Nazis, also quasi das Kundenverhältnis zu IBM, war mir auch unbekannt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich würde noch mal gerne auf dieses Verhältnis der Rechten oder Autoritären zu Technik zurückkommen wollen. An der Stelle, also du meintest, Technik ist ein Machtinstrument und hast gleichzeitig gesagt, das ist nicht nur was Instrumentelles. Mhm. Gleichzeitig ist es aber so, dass Rechte und Rechtsradikale ja, denen ist Natur wichtig, Ursprünglichkeit und so weiter. Das übrigens auch, dieses Verhältnis von Autoritären zu Technik betrifft übrigens auch nicht nur die Nazis, sondern auch Islamisten zum Beispiel, also auch andere reaktionäre Formierungen. Mich würde aber gerade bei den Rechten nochmal interessieren, wie begründet man das eigentlich nach innen? Also, dass man quasi so eine, also, dass man Technik aktiv verwendet, die man im Grunde genommen ja ablehnt.
Ja, genau, die man im Grunde genommen ablehnt wegen dieser Naturromantisierung und die man sogar auch noch ablehnt, weil faschistische Regime immer ein anti-intellektuelles Klima geschaffen haben. Also Faschismus geht ja auch mit Anti-Intellektualismus einher. Also gar kein Klima hervorbringen, wo Technikinnovation erforscht wird oder sowas. Ne? Das ist auch nur die zweite Ambivalenz oder das zweite Paradox. Also so, ich kenne mich nicht ultra gut damit aus, aber in den Faschismustheorien wird halt immer betont, dass dieses Technikverhältnis des Faschismus deshalb ambivalent ist, weil man in Technik auch die nationale Stärke, ein Symbol nationaler Überlegenheit sieht. Also und das sieht man in den USA gerade sehr gut, also mit ihrem Silicon Valley und ihrer Tech-Industrie und ihrer KI-Industrie. Das wird politisch als ein Symbol nationaler Stärke funktionalisiert. Und das ist ein Teil dieser Heroisierung oder Glorifizierung von Technik.
Und an was für einer Stelle ist da eigentlich das Silicon Valley anders abgebogen? Also weil ja eigentlich wirklich so dieses Klischee ist, das kommt so aus diesem Hippie San Francisco, aus dieser Blase, ist eher so ein Hort des liberalen, progressiven Denkens, jetzt aber plötzlich doch nicht mehr.
Ja, das ist ein spannendes Thema. Also zur Silicon Valley-Genese und Ideologie gibt es ja auch viele gute Studien, die auch herausarbeiten, wie das aus dieser Counterculture und so entstanden ist. Ich denke so an Fred Turner oder so, die das schon vor 15, 20 Jahren gemacht haben und wo ja immer schon der Verdacht im Raum stand und immer schon behandelt wurde, dass das eigentlich verdeckte Autoritarismen im Spiel sind. Also hinter diesem so vermeintlich hierarchiefreien, alternativen, ungezwungenen, jeder soll flourishen, ist halt auch eine knallharte Bejahung eines eben Rechtes Stärkeren, wer sich durchsetzt, Sozialdarwinismus der Ideen, der Typen, der Männlichkeit eines ganz bestimmten, eben ganz bestimmter Geschlechterhierarchie und so. Das eigentlich wurde schon gut studiert, wie solche Keime, sagen wir mal, faschistischer oder autoritärer Psychologie eigentlich schon immer in der Silicon Valley-Kultur fortbestanden haben. Und ich habe heute erst im Guardian einen Artikel darüber gelesen, wie halt zum Beispiel Google hat ja noch vor 10 Jahren das, dieses Motto Don't do evil gehabt. Das wurde ja mittlerweile klammheimlich abgeschafft. Und auch damals gab es diese Anbahnung eines Auftrags des Pentagons für Google, nämlich dieses Maven-Projekt, wo irgendwie deren, ich weiß nicht, ob das damals KI war oder irgendwie Data Analytics fürs Militär zum Einsatz gebracht werden sollte. Und Google-Mitarbeitende haben protestiert. Und zwar massenhaft, sodass Google diesen Auftrag nicht angenommen hat. Der Auftrag ging dann an Palantir, die heute mit diesem System sehr groß und gut dastehen. Und Google hat mittlerweile, also in der Zwischenzeit, in den letzten 3 Jahren, mehr als 50 von den Leuten, die damals protestiert haben, entlassen, also gefeuert. Und auch diese ganzen Klauseln gegen die Verwendung ihrer Technologie durch das Militär aus ihren Firmenleitlinien herausgestrichen. Die haben ja immer so einen Ethikcode, ne, so eine Firma, haben sie rausgestrichen und eben klammheimlich auch diesen Schwenk gemacht. Und man kann das systematisch im Silicon Valley beobachten und ich würde sagen, es liegt halt hauptsächlich daran, oder ich sehe das ganz materialistisch so, in dem Grade, wie die Firmen erkennen, dass wenn sie so weiter wachsen wollen, wie sie in den letzten 10 Jahren gewachsen sind, dann werden sie vor den Poller fahren dessen, was demokratisch zumutbar ist, also was eine Demokratie zulassen wird und dessen, was der Planet an Ressourcen hergibt. Und in dem Grade, wie die das merken, schwenken die halt ein in die antidemokratische Politik.
Bei diesen Ideologien, die du vorgestellt hast, da hast du jetzt in den 50ern gestartet beim Transhumanismus. Ich musste bei deinem Buch so ein bisschen an den italienischen Futurismus denken, als Bewegung. Auch da geht es um Geschwindigkeit, ein wahnsinnig positives Verhältnis zu Technologie, Zerstörung, Gewalt und so weiter, was dann nahtlos in Mussolinis Faschismus, ich will nicht sagen einverleibt wurde, aber sie ging ja in Faschismus auf. Spielt sowas wie der Futurismus da auch eine Rolle oder ist das eigentlich eher so ein europäisches Ding, was sich gar nicht so in der US-Debatte wiederfindet?
Also damit kenne ich mich letztlich in Bezug darauf, wie das in den USA rezipiert wurde, das kenne ich mich nicht aus, das weiß ich nicht. Ob das einfach am Silicon Valley vorbeigezogen ist, weil die ihre eigenen Futurismen seit eh und je haben oder ob das da rezipiert wurde. Aber ja, es ist richtig, also es gibt gerade, ich meine, Eugenik kommt auch aus Europa, muss man dazu sagen. Und da gibt es auf jeden Fall Vorgängerdiskurse, die zum Beispiel in diesem Scope jetzt hier gar nicht drin waren. Ich meine, letztlich kommt da auch vieles aus bestimmten Aufklärungs- und Gegenaufklärungsphilosophien. Also ich meine, wir kennen ja alle die Dialektik der Aufklärung. Also Aufklärung kann auch in ihr Gegenteil umkippen. Es gibt immer schon diese Idee der Mechanisierung des Menschen, hier La Mettrie oder so in Frankreich. Ja, man könnte das, glaube ich, mal viel umfassender ideengeschichtlich aufarbeiten. Das hat leider jetzt nicht in dieses Buch reingepasst.
Ich habe noch mal eine Frage so mit diesem Unterschied vielleicht auch zwischen USA und Europa. Also rechte Parteien und Bewegungen sind auch sehr unterschiedlich, ist aber deren Blick auf Technik oder auch ganz konkret deren Blick auf die aktuelle KI-Entwicklung, ist das ein einheitlicher? Also du hast es ja so ein bisschen geschildert, auch die Verflechtung der US-KI-Industrie mit der Trump-Welt, mit der MAGA-Bewegung. Aber ich kann mir vorstellen, dass auf europäischer Ebene, sei es jetzt Fratelli d'Italia, Rassemblement National, Reform UK, AfD, haben die auch ein konsistentes Verhältnis oder eine konsistente Position zu dem, was gerade technologiepolitisch los ist?
Wie konsistent es ist, ist die Frage, finde ich. Also ich meine, haben alle gesehen, wie die AfD mit Elon Musk kokettiert hat, solange zumindest wie Elon Musk noch nicht komplett unhaltbar war. Wie die AfD auch ein großes Positionierungsproblem gegenüber Trump hat, weil es nicht so einfach ist, den einfach komplett zu endorsen. Gleichzeitig bewundern sie ihn alle und wollen eigentlich das Gleiche. Ich finde es eigentlich fast interessanter über konservative Parteien und nicht über die AfD. Also die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Die ist auch, wird sicherlich nicht verfassungstreu sein. Aber was ist denn mit den Konservatismen unserer Politik? Also wenn wir uns die Digitalpolitik der konservativen Parteien, der CDU, der FDP und so angucken, dann sehen wir doch auch eine unheimliche Bereitschaft zur technokratischen Outsourcing von Macht Und das finde ich fast viel bedrohlich. Also wir sehen eine unheimliche Bereitschaft zur Deregulierung. Alles immer mit dem Argument so, ja, um ein innovationsfreundliches Klima zu schaffen. Aber wir sehen einfach, dass da auch nicht die Bereitschaft da ist, zu sagen, okay, eigentlich sägt das an unserem eigenen Ast, vor allem als Staat. Also nicht als irgendwie Standort, sondern als Staat. Das erkenne ich da nicht. Und ich finde, das ist schon ein Zeichen dafür, dass man auch in der europäischen rechten Politik da ein Verhältnis zur Technologie hat, was mir Sorgen macht. Also, und zwar auch wenn jetzt noch nicht die AfD an der Macht ist. So, das ist, finde ich, also das ist aber eine Debatte, ne? Die müssen wir parteipolitisch auch führen. Also ich finde es, also die Positionen soll es auch gerne geben, ne, solange die demokratisch sind. Aber da würde ich trotzdem für streiten. Wir wissen das, also ich habe auch viel zu Datenschutz und so im Kontext von KI gearbeitet. Und das, was es da an Regulierungen gibt, das reicht halt nicht, um die spezifischen Gefahren einzuhegen. Und das ist eine Sache, die eine CDU gar nicht verstehen will. Und wo man ja sogar im gesamten Spektrum deutscher Parteipolitik eigentlich vergeblich nach einer ausgegorenen Position sucht, sodass man sogar sagen muss, dass was bei der Regulierung von KI auf dem Spiel steht, da gibt es fast kein aufgeklärtes Bewusstsein zu. Also sonst gäbe es ja mehr Parteien, die dazu klare Programme haben und sich so trennscharf voneinander abgrenzen. Das vermisse ich so ein bisschen. Ich glaube, da muss noch ganz viel so Vermittlungsarbeit geleistet werden in unseren Öffentlichkeiten.
Als Abschluss würde mich nochmal so die Konsequenz des Ganzen interessieren. Also hier hast du jetzt einen Antifaschismus, der Mitte aufgemacht. In deinem Buch endest du eigentlich mit zwei Forderungen. Also zum einen antidemokratische Kräfte zu isolieren und zum anderen den KI-Diskurs zu verschieben. Das schließt vielleicht auch nochmal an deine Antwort eben an, weil dieses den KI-Diskurs zu verschieben, das ist ja was uns hier auch beschäftigt oder weswegen es diesen Raum hier gibt, an dem wir aber auch tatsächlich sehr hadern. Also muss ich auch so offen sagen, weil für mich immer noch die Frage ist, haben wir überhaupt noch die Möglichkeit, diesen KI-Diskurs in irgendeiner Art und Weise zu verschieben? Wir haben diese ganzen Big-Tech-Konzerne, die sich wahnsinnige Lobbyschlachten liefern, um bessere politische und rechtliche Rahmenbedingungen, und gleichzeitig kapern die unsere Aufmerksamkeit. Sie verkaufen nicht nur KI-Chatbots, die alle Leute nutzen, sondern letztlich verkaufen sie uns auch ihren Blick auf die Welt. Mhm. So, und wo gibt es denn überhaupt wirksame, also jetzt nicht nur so einmal Sonntagsrede und einmal ein Text in der Zeitung, sondern wo gibt es wirksame Möglichkeiten, auf diesen KI-Diskurs Einfluss zu nehmen?
Gute Frage. Also ich weiß es auch nicht. Also ich hab dazu jetzt keine systematische Antwort. Ich meine, ich habe jetzt für mich hier so einen Channel gefunden mit der Arbeit, die relativ gut öffentlich wahrgenommen wird. Und ich würde sagen, das ist so eine Avenue und ihr seid ja auch jetzt Teil davon. Aber das reicht sicher bei weitem nicht aus. Und wie man das methodisch angehen kann, ist eine gute Frage. Aber ich würde sagen, ich erlebe es. Also wir machen Arbeiten in Schulklassen. Also mein Lehrstuhl, ich habe ein Team, die gehen in Schulen rein, machen Workshops. Wir erleben unendlich großes Interesse. Ich mache relativ viele öffentliche so Abendveranstaltungen. Da kommen Leute bis ins hohe Alter. Also das gesamte Spektrum, mindestens mal Altersspektrum, interessiert sich dafür. Ich erlebe schon, dass es zu dem Thema eigentlich eine große Debattierbereitschaft gibt und Wissenshunger und auch vor allem Hunger nach kritischem Vokabular. Also das insbesondere in Schulen erleben wir das viel, dass die SchülerInnen sagen so, ja, ich hatte eigentlich die ganze Intuition, dass die nur Geld machen wollen mit meinen Daten und mit, dass wir alle auf Social Media abhängen, aber irgendwie hatte ich da bis jetzt kein Vokabular für. Also ich glaube, damit kann man was anrichten. Mit solchen. Aber das ist natürlich auch wieder eine Bubble. Ne? Hier kommen ja auch dann nur Leute hin, die irgendwie schon die Bereitschaft dazu haben, irgendwie, oder das Interesse. Ne? Also es erreicht ja nicht die Hardliner oder die komplett Sorglosen. In irgendeiner Umfrage, die neulich gemacht wurde, ich weiß gerade nicht mehr von wem, kam auch heraus, dass nur eine Minderheit der Deutschen, also der Befragten in Deutschland, der Meinung ist, dass KI irgendwie ein Risiko für unsere Gesellschaft darstellen würde. Das waren irgendwie so 20% oder so. Also so besonders groß ist es nicht. Weiß ich nicht.
Also ich will da kurz einmal noch rein, weil, also ich muss sagen, so aus meiner Perspektive, was mich tatsächlich so ein bisschen optimistisch stimmt, ist das, was politisch gerade, also auch in den USA, gegen den Bau von Rechenzentren passiert. Also da sieht man schon irgendwie eine Art von Organisierung oder einen gewissen Schwung, der dort stattfindet, weil die Leute Angst haben um ihre natürlichen Ressourcen, den Wasserverbrauch und so weiter. Und das wäre für mich ein relativ aktuelles Beispiel dafür, wo man auf ein Problem, was es jetzt heute gibt und nicht erst in etlichen Jahren und so weiter, sondern ein ganz konkretes Problem hinweist, was greifbar ist, was auch so einen Schwerpunkt oder einen neuen Schwerpunkt für so eine Diskussion auch ausmachen kann über KI.
Ja, ich glaube, die alte AKW-Bewegung könnte sich umsatteln auf dieses Thema und die Bauten von solchen Rechenzentren vielleicht ganz ähnlich angehen. Also ich glaube wirklich, dass da auch eine Protestkultur relevant wird und dass wir da auch ein bisschen was von dieser 80er-Jahre-Generation lernen können als jüngere Generation. Ich meine, beim Tesla-Werk am Rande von Berlin hat man das ja so ein bisschen gesehen, aber besonders effektiv war es ja nicht. Rechenzentren, wenn Google sagt, wir investieren 5 Milliarden in Deutschland, um hier ein Rechenzentrum hinzustellen, dann wird das vom Digitalminister als großer Coup verkauft und es wird weder thematisiert, was es eigentlich so eben umweltmäßig bedeutet für den Standort und noch wird debattiert, warum jetzt schon wieder US-amerikanische Firmen hier die Infrastruktur bauen müssen. Also ich glaube, dass wir da noch sehr viel mobilisieren müssen, um eine wirksame Protestkultur. Ich meine, es fängt doch auch an mit Uber und also diesen ganzen Bequemlichkeiten unseres Alltags. Ja, wir nutzen doch alle diese Services bereitwillig und die Strategien, wie man da Widerstand, also ausreichend Widerstand leisten kann, die müssen noch ersonnen werden, glaube ich. Und demokratische Transformation.